Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Korintherbrief mit Jens Kaldewey.
Wir befinden uns immer noch im Abschnitt 1. Korinther 11, die Verse 2 bis 16. Was in den Anweisungen von Paulus in unserem Abschnitt ist doch eher zeitbedingt. In der nächsten Episode komme ich dann auf die Frage zurück, wie denn das zeit- und kulturübergreifende Hauptsein des Mannes genau zu verstehen sein könnte. Wir machen nun eine Zeitreise nach Korinth und schauen uns an, wie die normalen Männer und Frauen in den Tempeln und in der Öffentlichkeit gekleidet und frisiert waren. Das können wir recht genau aus zahlreichen Dokumenten und Abbildungen jener Zeit erkennen. Korinth stand zwar von der Vergangenheit her und von der Umgebung her stark unter griechischem Einfluss, war aber eine römische Stadt. Römische Kultur und Gebräuche dominierten. Der Mann trug das Haar kurz, grundsätzlich. Langhaarige Männer fielen auf, wurden verachtet und erregten den Verdacht auf passive Homosexualität. Hier mal eine Anekdote aus meiner Schulzeit im Gymnasium in den 1960er Jahren, ein Junggymnasium. Jemand aus meiner Klasse ließ sich als der Erste und für längere Zeit der Einzige seine Haare lang wachsen. Praktisch alle in der Klasse fanden das merkwürdig und exotisch und zum Teil auch faszinierend. Da besuchte uns der Direktor persönlich in der Klasse, rief den Betreffenden nach vorne, ohrfeigte ihn und kanzelte ihn vor allen ab. Wenige aus der Klasse haben sich daran gestoßen. 10 Jahre später begannen die langen Haare völlig normal zu werden. Die Kultur hatte sich verändert und das allgemeine Empfinden. Wenn ein Mann in Korinth, in der Öffentlichkeit oder in privaten, größeren Versammlungen das Wort ergriff, eine Ansprache hielt, konnte er das nur aufgrund einer gehobenen Stellung. Wenn ein Sklave oder eine niedrig gestellte Person ohne Rang, Namen und Besitz sich öffentlich zu Wort meldete, galt das als sehr unverschämt und ungehörig. Wenn ein Mann sich einem Publikum gegenüber zu Wort meldete, seine Stimme erhob, um etwas für alle Zuhörendes auszusprechen, bedeckte er sein Haupt mit einem Teil seiner Toga. Normalerweise trug er keine spezielle Kopfbedeckung. Die Toga war das drapierte Wollgewand des römischen männlichen Bürgers, ein großes halbkreisförmiges Tuch, das kunstvoll um den Körper geschlungen wurde und als sichtbares Zeichen für Status und Ehre diente. Ein solches Bedecken des Kopfes zum Sprechen und das laute Erheben der Stimme gab ein doppeltes Signal. Ich bin jemand von Rang und Würde. Ich habe euch etwas zu sagen. Hört zu. Und wie war es bei den Frauen? Frauen trugen grundsätzlich lange Haare. In privaten Gesellschaften konnte man ihre kunstvoll drapierten Frisuren bewundern. In der Öffentlichkeit bzw. in öffentlichen Räumen war sie immer verhüllt mit einem Kopftuch, aber mit freiem Gesicht. Das galt für verheiratete Frauen ganz besonders. Es war absolut selbstverständlich. Auch in unserer westlichen Kultur ist das noch gar nicht lange her. Daher kommt der heute noch bekannte Ausdruck unter der Haube sein. Wenn eine Frau sich verheiratete, kam sie unter die Haube. In der Öffentlichkeit die Haare zu zeigen, sendete erotische Signale aus. Ich bin noch zu haben, ich bin bereit für einen Kontakt. Das ist ungefähr so, wie wenn in einer Gemeindeveranstaltung heute eine Frau mit tiefem Dekolleté auftauchen würde oder einem sehr kurzen, straffen Top mit sich abzeichnenden Brustwarzen. Wenn solch eine Frau sich dann noch erhebt, nach vorne kommt und ins Mikrofon spricht, dann müsste ich mich schon sehr konzentrieren und mich anstrengen, ausschließlich auf ihre Worte zu achten. Und das, obwohl der Testosteronspiegel bei mir bei weitem nicht mehr die Höhe hat wie früher. Das verhüllte Haupt zeigte, ich bin jemandem zugeordnet, ich gehöre jemandem, ich bin eine unantastbare Frau. Ehebrecherinnen wurden oft als Strafe die Haare kurz geschnitten oder sogar kahl rasiert. Und Prostituierte durften sich gar nicht verhüllen. Es wurde streng darauf geachtet, weil Kaiser Augustus Jahre vorher ein strenges verbindliches Regelwerk zu Kleidung und Umgang der Geschlechter erlassen hatte, um dem Sittenverfall in seinem Reich einen Riegel vorzuschieben. Und mittendrin in dieser Kultur und diesem Empfinden die korinthische Gemeinde, mit ihrer Betonung der Freiheit in Christus, mit ihrer relativ größeren Wertschätzung der Frauen, mit ihrer Betonung, dass reiche und arme Männer und Frauen im Herrn gleich sind. Nun werden wir hoffentlich besser verstehen, was Paulus anmahnt. Wenn ein Mann seinen Kopf bedeckt, während er betet oder prophetisch redet, entehrt er den, der sein Haupt ist. Das Haupt des Mannes ist Christus, wie wir gehört haben. Warum entehrt nun ein solcher Mann Christus? Weil er durch das Bedecken seines Hauptes der Gemeinde ein Signal sendet. Ich bin jemand Besonderes. Ich habe das Recht zu reden. Ich darf reden, weil ich ein römischer Bürger bin, in gehobener Stellung. Genauso gut könnte er nämlich sein Haupt unbedeckt lassen und damit zeigen, ich rede als ein Bruder unter Geschwistern. Ich rede als einfacher Mensch. Stattdessen entehrt er Christus durch Stolz und Standesdünkel. Nun zu den Frauen. Eine Frau hingegen entehrt ihr Haupt, schreibt Paulus, wenn sie ohne Kopfbedeckung betet oder prophetisch redet. Es ist dann nicht anders, als wenn sie kahlgeschoren wäre. Denn eine Frau, die ihren Kopf nicht bedeckt, sollte so konsequent sein und sich auch die Haare abschneiden lassen. Das verstehen wir nun auch besser. Das Haupt der Frau, so Paulus, ist der Mann. Natürlich nur auf der menschlichen, gesellschaftlichen Ebene. Selbstverständlich ist damit nicht ausgesagt, dass Christus nicht ihr Haupt ist, sondern nur der Mann. Sie entehrt ihr Haupt, also ihren Mann, weil sie öffentlich ihre Unabhängigkeit von ihrem Mann bekundet und den Eindruck einer leichten Frau, einer sich anbietenden Frau erweckt. Das wollten einige der Frauen in Korinth sicher nicht bewusst. Sie dachten sich vielleicht, hier geht es doch rein um das Gebet und ich darf doch mit meinem neuen Herrn Jesus so frei umgehen und mein Haupt enthüllen, wie es die Männer auch tun. Aber wir sind nun einfach mal verantwortlich für unseren Nächsten, was wir bei ihm auslösen, welche Signale wir ihm senden. Rücksichtnahme ist gefragt gegenüber allen Gliedern der Gemeinde und auch den Außenstehenden. Das hatte Paulus mehrfach in den vergangenen Abschnitten unseres Briefes betont. Deshalb also und wegen der Engel soll die Frau eine Kopfbedeckung tragen. Ein Zeichen dafür, dass sie der Autorität des Mannes untersteht. Engel ist eine mögliche Übersetzung im griechischen Text, steht Angelos. Und das kann Engel, aber auch genauso Bote oder Abgesandter bedeuten. Und zwar menschliche Boten und keine göttlichen. Es gibt verschiedenste Vorschläge zur Erklärung dieser Engel. Ich erwähne die, die mir am meisten einleuchten. Es können nämlich Kontrolleure gewesen sein, eine Art von Sittenpolizisten, die es damals tatsächlich in Korinth gab, von Rom verordnet. Der Iran lässt grüßen. Der Magistrat von Korinth achtete auf die anständige Kleidung der Stadtbewohner und finanzierte die Anstellung von Kontrolleuren. Wer etwas auf sich hielt, wer kein Ärgernis erregen wollte, kleidete sich nach dem allgemeinen Empfinden und der vorgeschriebenen Ordnung. Sonst wurde er nicht ernst genommen. Und das Bezeugen von Christus als Erlöser würde man ihm schon gar nicht abnehmen. Unglaubwürdig. So war es damals nun mal. Paulus brach diese Kultur nicht einfach auf mit dem Brecheisen einer falsch verstandenen, rücksichtslosen Freiheit in Christus. Den Griechen ein Grieche, den Juden ein Jude und den Römern ein Römer. Das war seine Devise. Keinen unnötigen Anstoß erregen. Das Kreuz selbst war schon genug Anstoß. Die Engel können auch irgendwelche Boten gewesen sein von neugierigen Menschen in der Stadt, die wissen wollten, was es mit diesen Christen denn auf sich hat. Ich weiß noch, wie mich die Leitung meiner sehr konservativen ersten Gemeinde damals in eine hochverdächtige, charismatische und explodierende christliche Gemeinschaft in Basel gesandt hatte, mit der Erwartung, dass ich Negatives und Unbiblisches berichten sollte. Es geschah etwas ganz anderes. Ich wurde so vom Geist ergriffen, dass ich nur noch heulen konnte. Auch damals gab es solche Boten, abgesandt aus privaten Familien, öffentlichen Institutionen und auch Kulten. Sie verstanden die unverhüllten, betenden und prophezeienden Frauen so, wie sie es gewohnt waren, und berichteten ihren Herren entsprechend. Unnötiger Anstoß wurde erregt. Heute stehen wir natürlich an einem völlig anderen Punkt und empfinden ganz anders, was Kleidung und Kopfbedeckung angeht. Deshalb gelten selbstverständlich diese Vorschriften nicht mehr für uns heute. Sie sind rein zeitbedingt. Was aber bleibt, ist die liebevolle Rücksichtnahme und die Leitlinie, keinen unnötigen Anstoß zu erregen bei den heutigen Menschen und den heutigen Besuchern unserer Gottesdienste und bei den Mitgliedern der Gemeinde sowieso. So habe ich selbstverständlich in den ersten Jahren als Pastor in Anzug und Krawatte gepredigt. Heute nicht mehr, weil das allgemeine Empfinden sich auch da geändert hat. Es ist erlaubt, ja geboten, im Blick auf unsere Versammlungen zu fragen, was ist angemessen, was ist anstößig, was sendet falsche Signale, was schockiert unnötig. Ebenso ist es aber lieblos, rücksichtslos und hochmütig, über die Kleideordnung christlicher Gemeinden in anderen Ländern und Kulturen negativ zu urteilen. Wir sind verantwortlich für unser Korinth, für unseren Kulturkreis. Es wäre noch einiges über die Einzelheiten unseres Abschnitts zu sagen, aber das würde den Rahmen von Bibletunes sprengen. Ich hoffe darauf, dass ihr die Hauptanliegen des Abschnitts verstanden habt. Die nächste Episode wird ein Exkurs sein zur provozierenden Aussage, der Mann ist das Haupt der Frau, weil das eben nicht zeitbedingt ist.